Wir haben ja vor einer Woche uns mit dem Zacharias befasst. Wir gehen zurück in die Zeit, kurz vor, also eigentlich theoretisch wäre es Jahr Null, wo Jesus, also bevor Jesus geboren ist, aber von der Zählung her, wo man das festgelegt hat, hat man nicht genau die Jahreszahlen gehabt. Die heutigen Wissenschaftler sagen, Jesus sei ungefähr ums Jahr 6 vor der Zeitrechnung geboren. Weil da mit dem Herodes und mit dem Pontius Pilatus und mit all denen, nein, nicht Pontius, wie hat er geheißen, ist ja gleich. Quirinius, Landpfleger von Syrien und so, mit den ganzen römischen Zählungen, kommt man da noch ein bisschen auf andere Zahlen. Aber das spielt letztlich wegen diesen paar Jahren keine Rolle. Wir gehen in diese Zeit zurück. Wir haben den Tempel, den herodianische Tempel in Jerusalem, wo Jesus in dem Tempel war, haben die Leute gesagt, es sei schon 46 Jahre, sei da dran gebaut worden jetzt. Weil Jesus hat gesagt, in 3 Tagen werde ich den Tempel abbrochen, aber er hat von seinem Leib geredet. Oder? Und ja, wie lange haben sie denn gebaut, wo Jesus geboren ist? Also das ist ungefähr 30 Jahre dazwischen. Also wo Jesus auftreten ist im Tempel, haben die Leute gesagt, sie sind schon 46 Jahre lang am Bauen. Das heisst, vor 30 Jahren war das eine rechte Baustelle gewesen. In der Zeit, wo unsere Geschichte handelt, ist das eine Baustelle gewesen, wahrscheinlich mit viel Dreck und Staub, aber auch das hier, der Kern vom Tempel, der ist natürlich schon lang gestanden. Das ganze Bauwerk vom Herodes ist das da gewesen. Die ganze Vorplatz und da die Hallen und all das, das da umeinander muss ja auch der Platz sein, wo Jesus dann die Händler zum Tempel ausgeschmissen hat, wahrscheinlich in dem Bereich da. Genau, einfach das zum Tempel. Das ist die Zeit. Zur Zeit vom Herodes, vom König von Israel damals. Wir haben letztes Mal den Priester kennengelernt, der Zacharias, mit seiner Frau Elisabeth. Und ja, ihre Situation, es war ein älteres Ehepaar gewesen, schon, und haben kein Kind gehabt. Und dann kommt die wunderbare Begegnung, der Zacharias hat Dienst im Tempel. Wer wird dort das Los? Trifft auf ihn, dass er kann im Tempel das Räucheropfer bringen auf dem Räucheraltar, Symbol für Gebet, wo aufsteigen zum Himmel. Die Leute haben aussen dran gewartet. Ich nehme an, da hat es ja verschiedene Vorhöfe gehabt und die Leute müssen irgendwo da im Vorhof gewartet haben und da ist ja das Heiligtum dann, also nein, das ist noch der Opfervorhof. Und das da innen ist das Heiligtum und das Allerheiligste. Aber ich nehme an, die Leute haben da aussen, in dem Bereich da aussen oder irgendwo da gewartet auf den Zacharias. Er ist also im Tempel drin, also im Gebäude drin, wo der Räucheraltar unter anderem ist und der Leuchter, der siebenarmige, das ist jetzt ein vierarmiger für den vier Advent, das ist auch gut. Das ist ein siebenarmiger Leuchter, wo Gottes Gegenwart, Gottes Geist eigentlich symbolisiert. Die Sache. Und er ist dort und da kommt ein Engel. Wo er am Räuchern ist, kommt ein Engel. Offensichtlich hat der Zacharias gerade realisiert, da ist irgendetwas Spezielles. Erstens hat ja niemand einfach dort rein dürfen. Nur seine Priesterkollegen, die hat er alle kennt. Und offensichtlich hat der Zacharias sofort erkannt, dass das irgendeine göttliche Gestalt ist. Ein Engel muss sein. Weil, was ist seine Reaktion gewesen? Wenn der Engel gesehen hat. Wie? Angst, er ist verschrocken. Er steht, es ist verschrocken und er hat Angst gehabt. Und dann hat ihm der Engel eine wunderbare Nachricht gegeben. Deine Frau wird schwanger werden. Ihr werdet noch das Kindli überkommen. Und hat ihm dann auch gesagt, was die Berufung wird sein. Von dem Kind. Stellen wir uns das vor. Das Paar hat lang gewartet, lang gelitten unter ihrer Fruchtlosigkeit. Sicher sind sehr, sehr viel Gebet in den Himmel aufgestiegen. dass doch Gott ihres Gebet erhört und der verschlossene Mutterlieb öffnet. Und endlich wird das Gebet erhört. Endlich die Zusage, es ist am ersten Zusage, aber immerhin, oder? Endlich die Zusage, es wird kommen, deine Gebet oder eure Gebet sind erhört. Das Warten ist vorbei. Und dann, ja, da hätten wir, ich finde es jetzt nicht ein wahnsinnig schönes Bild, vom Räucheraltar. Ungefähr so muss er ausgesehen haben. Ich habe nicht etwas viel geeigneter gefunden. Der Priester ist ein bisschen verträumt nebenan auf dem Bild. Aber in dieser Situation muss ihm der Engel erschienen sein. Und dann hat der Zacharias eine Frage gestellt. Woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt? Woran soll ich das erkennen? Ja, Frage soll ja erlaubt sein, oder? Aber offensichtlich ist das eine Frage, wo ein Ausdruck ist von Unglauben, ein Ausdruck von Zweifel, weil wenn man weiterlesen, dann sagt ihm dann der Engel am Schluss, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Also der Engel hat die Frage ganz klar als Ausdruck von Zweifel, von Unglauben interpretiert oder verstanden. Und das ist wohl, das ist sicher auch gewesen. Warum zeigt eigentlich der Zacharias keine Freude? Jetzt kommt doch endlich die gute Nachricht, oder? Endlich kommt die Zusage und jetzt reagiert er so blöd und stellt noch dumme Fragen. Anstatt zu sagen, wow, super, geniale Freude, mein Sohn. Nein, nichts von dem. Nur eine dumme Frage. Ja, das ist halt so, wenn es zu spät ist, gell, und wenn es abgehackt ist. Ich meine, wenn ich jetzt auf unsere Situation schaue, ich habe letztes Mal erzählt über unsere Kinderwunsch und Kinderlosigkeit. Und, also ich muss euch sagen, wir haben schon über 20 Jahre haben wir aufgehört dafür beten. Wir haben's, wo wir dann gegen 40 gegangen sind, haben wir es abgehackt und gefunden, jetzt ist okay. Wir haben Frieden bekommen, wir haben ja gesagt dazu, dass wir jetzt halt nicht eigene Kinder haben, sondern dass das eine andere Aufgabe ist für uns, auch mit geistlichen Kindern. Das haben wir wirklich losgelassen und das ist okay. Der Wunsch, der ist in dem Sinn, was soll ich sagen, gestorben. Wir haben ihn wie umgelenkt, oder? Und der Wunsch anders. Und da hat uns Gott ja herzlich auch erfüllt, den Wunsch. Das war unsere Situation gewesen. Also, beim Zacharias scheint es aber doch anders gewesen zu sein. Im Zacharias sagt der Engel, deine Gebete sind erhört. Ich glaube, dass der Zacharias bis dorthin gebetet hat. Bis dorthin mit seiner Frau zusammen gehofft hat, dass es immer noch kommt, dass es immer noch wird. Er hofft immer noch, aber er glaubt es nicht mehr. Mir kommt es vor wie einer, der jede Woche einen Lottoschein ausfüllt, oder? Und wenn dann irgendwo sein Name kommt, dann geht er nicht einmal abholen, weil er es einfach nicht glaubt. Aber jede Woche füllt er den Lottoschein aus, oder? So scheint es mir mit dem Zacharias im Gebet. Er betet zwar, er hofft immer noch irgendwo, aber wenn dann die Nachricht kommt, dann kann er es dann gleich wieder nicht so vorstellen. Natürlich, wenn jemand lang genug gelitten hat. Ich habe auch Verständnis. Ich meine, auch ein Abraham hat irgendwann einfach die Nase voll gehabt vom Warten auf seinen Sohn. Und da haben sie ein bisschen nachgeholfen. Die Geschichte kennen wir ja, oder? Ist der Ismael dann draus geworden? Und wir lesen das auch als geistliches Prinzip in der Bibel. Jesus hat gesagt, als er in den Himmel aufgefahren ist, genau so wird ich wiederkommen. Und er hat von seiner Wiederkunft häufig geredet und die Jünger sind überzeugt, das werden wir noch erleben. Und nachher lesen wir in den Briefen vom Neuen Testament, dass sie zum Teil müde geworden sind beim Warten auf die Wiederkunft. Das kommt ja gar nie. Und Paulus hat mir schreiben, das kommt schon, aber zuerst müssen noch ein paar andere Sachen passieren. Und dann hat es Zeiten gegeben in der Kirchengeschichte, wo man wieder ganz stark vom ja, auch Weltende und Wiederkunft und so geredet hat in den Jahrtausendwende. In der ersten ist es ganz krass gewesen, bei der zweiten hat man mehr von Weltuntergang geredet, nicht von Wiederkunft. Und es ist grundsätzlich, die Erwartung ist eigentlich gestorben. Zwar wird noch fast jeden Sonntag das Glaubensbekenntnis in der Kirche gesagt, oder? Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten, aber rechnet doch niemand damit. Praktisch. Und das ist die Situation. Es ist jetzt das Gleichnis von den 5 dummen Jungfrauen, die gewartet haben, aber kein Öl dabei hatten. Ich glaube, das Öl ist einfach die Hoffnung, der Glaube. Die glauben es nicht mehr. Sie nehmen nicht einmal Öl mit. Sie sind zwar immer noch da, sind am Schlafen, aber sie sind wie die, die jede Woche das Glaubensbekenntnis aber sagen, aber sie rechnen gar nicht mehr damit, das kann passieren. Ähnlich wie da auch. Im Hebräerbrief steht, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Der, der den Hebräerbrief geschrieben hat, hat die Leute wieder aufgemuntert. Eine kleine Weile. Er war auch ein Mensch gewesen, vom Heiligen Geist erfüllt, aber der Zeitpunkt vom Wiederkunft, hat selbst Jesus gesagt, weiss nicht einmal er, nur der Vater. Und er hat auch den Eindruck gehabt, das kommt jetzt denn grad? Dass das noch fast 2000 Jahre geht, wer hätte das gedacht? Aber es wird kommen. Oder ich denke andere Situationen, wie viel hat man geredet von Erweckung in der Schweiz? Erweckung nennt man eine Zeit, wo einfach eine grosse, eine überdurchschnittliche Anzahl Menschen ein Suchen überkommt nach Gott. Ein Hunger überkommt nach Gott. Wenn das passiert, dass einfach ganz viele Leute merken, ich lebe als ohne Gott, ich lebe als Sünder, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte mein Leben mit ihm leben. Wenn das eine grosse Zahl ist, dann redet man von Erweckung. Wenn viele von ihrem Schlaf erwachen. Oh, wie viel ist da schon geredet worden? Oder? Und Prophetien, und jetzt kommt es dann gerade mit Zahlenangaben, mit Zeitangaben. Und immer wieder ist es verpufft und immer wieder ist man noch ein bisschen müder geworden. Wir haben keine konkrete Verheißung, was wie wenn. Und dennoch, dass so geistliche Aufbrüche passieren, dass Menschen hungrig werden nach Gottes Wort, dürfen wir weiter beten. Sollen wir weiter dran bleiben? Aber. Ja, manchmal braucht es ein bisschen Geduld. Oder ich denke, wenn wir schon lange, und auch ihr auch, für eure Verwandten betet, wo vielleicht schon viel gehört haben von Gott, aber eigentlich sind sie so gleichgültig. Es ist ihnen einfach alles gleich. Und ja, komm, Schluss, das mit der Hölle und Himmel und Hölle und so. Wer hat das je gesehen? Und das nimmt man alles nicht so ernst. Kennt ihr doch auch, oder? Und wir beten, dass sie doch einfach einen Hunger überkommen. Und wirklich anfangen nach Jesus fragen. Und wir warten und beten und verzweifeln manchmal fast. Ich verstehe den Zacharias. Ich verstehe ihn, dass er dumme Fragen stellt. Und gleich, wenn wir schauen, was der Engel sagt, etwas dürfen wir nicht ganz vergessen. Die Frage ist nämlich, wer redet da? Wer sagt dem Zacharias das? Gell, wenn jetzt das irgendwie ein gut gemeinter Nachbar wäre. Oder wenn Zacharias oder irgendein Priesterkollege, wenn Zacharias die Hand auf die Achsel legt und sagt, ja, weisst, ihr kommt dann schon noch ein Baby über, der Abraham und Sarah haben auch mit 90 und 100 noch ein Baby bekommen. Ja, solche Sachen haben wir auch erlebt bei uns. Ich habe nur ein müdes Lächeln übrig gehabt. Weil, schlussendlich, Menschen können viel sagen, oder? Ja, wenn Menschen einem vertröstet, ist das okay. Aber da ist nicht ein Mensch, der Zacharias vertröstet. Da ist es ein Wesen aus Gottes Welt. Und der Engel, darum finde ich stark, der Engel sagt, hey, der erste Satz. Der Engel antwortet und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir das alles zu verkündigen. Hey, weißt du eigentlich, mit wem du redest? Bist du dir eigentlich bewusst, wer da redet? Das ist nicht einfach irgendein menschlich gut gemeinte Furz, sondern da redet Gottes Bote, da redet Gott selber und das ist immer ein riesen Unterschied. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Wer Gottes Wort nicht glaubt, nimmt Gott nicht ernst. Und Gott nimmt das an einem Menschen ziemlich übel, weil Gott hat noch nie einen Menschen belogen und betrogen. Wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen, dann ist das wirklich etwas viel Schlimmeres, wie da, wenn einer jetzt mich nicht so ernst nimmt, meine Worte, muss ich sagen, ja, verstehe, ich bin ja nur ein Mensch, oder? Aber Gott ist anders. Aber selbst ich bin mittelmäßig beleidigt, wenn man mein Wort nicht ernst nimmt. Du auch, oder? Aber wie viel mehr Gott? Wie viel mehr Gott, wenn man seine Wort nicht ernst nimmt? Bibel ist Gottes Wort. Ende vor 2 Wochen haben wir uns befasst, wie das Lukas-Evangelium entstanden ist. Wie wissenschaftlich genau der Lukas die Augenzeugen befragt hat, wie ein Journalist, der Interview macht und wie zuverlässig das Wort ist. Weil gerade in den Evangelien haben wir ja 4 verschiedene Autoren und die Übereinstimmung, rein wissenschaftlich gesehen, die ist so stark und so erschlagend, dass wir sagen müssen, hey, das ist Gottes Wort und auf das können wir uns verlassen. Und wenn Gott sagt, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott, kein anderer gibt es. Dass Jesus der einzige ist, den wir anrufen sollen. Wir sollen nicht im Blick auf die Ewigkeit irgendwelche Menschen anrufen, egal ob sie noch leben oder gestorben sind. Keiner kann uns den Weg vermitteln zu Gott, allein Jesus. Er ist der Einzige. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Allein sein Name rettet. Das haben wir ja gerade vorhin gesungen in dem Lied, oder? Der Name von Jesus. Was für ein herrlicher Name. In ihm allein. Es ist in keinem anderen Heil. Das hat der Apostel Petrus gesagt. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden, als allein im Namen Jesu. Das sei Gott. Das sage nicht ich. Und darum ist das so wichtig, dass wir das ernst nehmen, Gottes Wort. Und darum ist das auch so wichtig, dass der Glauben entscheidend ist. Wer Gottes Wort nicht ernst nimmt, hätte keinen Anspruch aufs Leben in der Ewigkeit. Das ist einfach so, weil das in der Bibel steht, weil Gott das sagt. Und der Glauben ist entscheidend. Nun, zurück zum Zacharias. Er hat nicht geglaubt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, das sagt der Engel, hat nicht geglaubt. Jetzt hätte der Engel können sagen, also, wenn du nicht glaubst, dann suche ich einen anderen. Das wäre doch auch noch logisch gewesen, oder? Dass der Engel gesagt hat, wenn du nicht glaubst, dann gehe ich wieder. Dann suchen wir einen anderen. Oder dann kommt halt der Retter nicht auf die Welt. Wenn du nicht glaubst, dann kannst du es vergessen. Und das ist für mich so tröstlich geworden. Zacharias hat nicht geglaubt. Aber der Unglaube, unseren Unglauben hindert Gottes Pläne nicht. Halleluja, ist das gut. Oder? Dass wir mit unserem Unglauben Gottes Pläne nicht können verhindern. Dass Gott trotzdem seine Pläne erfüllt, obwohl der Zacharias so ein ungläubiger Thomas war. Der Thomas hat er noch nicht gekannt. Er ist nicht später als Jünger berufen worden. Oh, ist das gut. Ist das gut, dass Gott nicht in dem Sinn auf unseren Glauben angewiesen ist, um seine Pläne zu verwirklichen. Leck, bin ich froh. Und doch, weil man muss auch sehen, der Zacharias, er steht ja vorne vom Zeugnis, dass er untadelig war. Also er hat an Gott geglaubt, das ist überhaupt keine Diskussion. Der Zacharias war ein gläubiger Mann, gewesen, ohne Frage, wo Gott wirklich von Herzen vertraute, nur in dieser Frage. Ist der Glauben abgelöscht gewesen. Da hat er es nicht mehr geglaubt. Und Gott hat sein Herz gesehen und hat gesehen, das ist ein Mann, der grundsätzlich glaubt und der grundsätzlich Gott ernst nimmt. Das hätte Zacharias. Nur da hat er grauenhaft versagt, das stimmt. Aber das ist so gut, dass Gottes Pläne mit dem eben nicht verhindert werden. Nein, unseren Unglauben hindert zum Glück Gottes Pläne nicht. Aber unseren Unglauben hat Konsequenzen. Der Zacharias hat nicht geglaubt, und Konsequenzen sehen wir da. Vers 20. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Eben, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Wenn wir uns die Szene vorstellen, Zacharias vollendet seinen Dienst im Tempel, der Engel ist dann wieder gegangen. Zacharias macht sein Räucher die ist fertig, kommt raus, hat ein bisschen länger wieder normalerweise und die Leute sind überrascht. Und er kommt raus und normalerweise hätte er jetzt die Leute segnen. Das wäre seine Aufgabe gewesen, jetzt die Leute zu segnen und zu ihnen zu reden. Vielleicht, ich weiß auch nicht, ob es üblich war, eine kurze Predigt zu haben. Es steht einfach, er hat nichts zu sagen gehabt. Er hat nicht können reden. hat nur ein bisschen gewunken. Und irgendwie haben sie gemerkt, die Leute haben gemerkt, dass er irgendwie eine Erscheinung hat müssen haben. Sie haben etwas gemerkt, dass etwas nicht stimmt, weil er ist auch länger im Tempel gewesen, wieder normal. Sie haben gemerkt, da ist etwas. Aber der Zacharias, weil er nicht geglaubt hat, hat er auch nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, das ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir an Gottes Wort nicht vertrauen, dann haben wir auch nichts zu sagen. Vielleicht verstummen wir nicht, dass unsere Stimmbänder versägen. Aber es ist ja so, wenn wir kein Vertrauen haben zu unserem Gott, wenn wir nichts erleben, dann reden wir auch nicht mehr. Dann haben wir auch nichts mehr zu sagen. Der Zacharias, das war eine Sanktion, die er hatte. Der hat jetzt einfach 9 Monate stille Zeit gehabt, oder? 9 Monate lang stille Zeit. Er konnte nicht heim der Elisabeth erzählen, was da gegangen ist, was er erzählt hat. Nichts können erzählen. Ich weiss nicht, wie sie kommuniziert haben. Möglicherweise, also dass der Zacharias hat können schreiben, das steht ja, das sehen wir dann übernächsten Sonntag. Er hat können schreiben. Vielleicht hat seine Frau auch können schreiben, das weiss ich nicht. Spannend ist, dass seine Frau den Namen Johannes gewusst hat. Und er hat es ihr ja nicht können sagen. Aber sie hat selber gesagt, er soll Johannes heißen. Entweder hat er es auf Stefeli geschrieben und sie hat es können lesen. Oder wie sie das gemacht haben, weiss ich auch nicht. Vielleicht hat sie einfach 1000 Namen aufgezählt, bis sie die Richtigkeit hat, dann hat er genickt. Das kann ja auch sein. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall 9 Monate lang einfach Stille. Ich weiss natürlich nicht, ob das für den älteren Herrn eine grosse Strafe war. Vielleicht ist es fast eine Erleichterung gewesen. Es gibt ja öfter mal so ältere Männer, die nicht viel reden, oder? Und wenn er dann nicht kann reden, dann ist die Frau auch nicht verrückt darüber. Dann ist es einfach normal. Dann kann er ja nicht. Vielleicht ist es auch eine Erleichterung gewesen. Vielleicht ist die Frau mehr gestraft gewesen, dass sie sich nicht können unterhalten mit ihm. Das weiß ich alles nicht. Aber er hat es müssen spüren. Unglauben hat Konsequenzen. Wenn wir Gottes Wort nicht glauben, das heisst, wenn wir es nicht umsetzen, was er uns sagt, seine Pläne, die verwirklichen er gleich. Aber bei uns selber hat es auf jeden Fall Konsequenzen. Ich habe ja im Fake geschrieben, wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig. Und das kennen wir, den Spruch, oder? Dass es so mehr spöttisch. Aber wenn man es wörtlich nimmt, stimmt. Jesus ist Gott, er ist der Erlöser, er vergibt uns unsere Sünden. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, dann ist Jesus genau gleich der Erlöser. Er ist genau gleich der Herr. Er hat genau gleich gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber wer es nicht glaubt, wer es nicht im Glauben annimmt, für den gilt es nicht. Wir werden heute auch noch das Abendmahl feiern, jetzt dann gleich nachher. Ich habe die Frage, ja, was glaubst du? Was ich nicht glaube, ist, dass sich das Brot in Leib von Jesus verwandelt und Traubensaft in Blut von Jesus. Warum glaube ich das nicht? Weil das Jesus nie gesagt hat so. Weil das nicht so in der Bibel steht. Er hat schon gesagt, das ist mein Leib. Aber das ist nicht gemeint mit der Umwandlung, sondern mit dem Symbol. Weil er hat gesagt, immer wenn ihr das tut, dann denkt daran, dass ich für euch gestorben bin. Dass ich den Bund mit euch geschlossen habe. Und das glaube ich. Weil das hat er gesagt. Und ich glaube, dass wenn Jesus sein Blut nicht vergossen hätte, wenn er nicht am Kreuz für meine Sünde gestorben wäre, dann wäre ich für ewig verloren in der Hölle. Das glaube ich, weil er das gesagt hat. Wenn er nicht sein Leib gebrochen hätte am Kreuz, wenn er nicht für mich gelitten hätte, dann hätte ich absolut keine Chance je bei Gott sein. Das glaube ich. Weil das Gott sagt. Und darum ist das so entscheidend. Wer es glaubt, wird selig. Zacharias hat grundsätzlich geglaubt. Nur da hat er versagt. Und weil er versagt hat, hat Gott ihm ganz klar müssen zeigen lassen, Unglauben ist nicht ein Kavaliersdelikt. Unglauben ist Misstrauen gegen Gott. Und Misstrauen, wenn wir ihm misstrauen, dann schafft Gott genau gleich. Aber wir haben nichts mehr zu geben. Wir sind leer. Und wenn wir glauben und vertrauen, dann haben wir etwas weiterzugeben. Ich freue mich auf übernächste Woche Nächste Woche wird der Marc Schmid predigen, da freue ich mich auch. Nächsten Sonntag, aber übernächsten Sonntag werden wir dann die Geschichte weitermachen, wo dann der Zacharias wieder können reden. Und was ist denn rausgekommen? Das ist eigentlich auch noch etwas Schönes. Ich freue mich einfach über Gottes riesige Gnade. Das möchte ich beten. Danke dir, himmlischer Vater, für die wunderbaren Beispiele, für die ehrlich aufgeschriebenen Geschichten in der Bibel. Für den Zacharias, der ein Mensch war wie mir, mit Vertrauen und mit Misstrauen. Danke, dass du trotz seinem Unglauben deinen Plan doch mit ihm und durch ihn verwirklicht hast. Das ist so ein Geschenk. Aber danke auch für die Lektion, die er gelernt hat. Dass er einfach gemerkt hat, dass Vertrauen zu dir eben nicht einfach ein Wahlfach ist, sondern ein Pflichtfach. Du weißt, wo ich Mühe habe zu vertrauen. Du kennst mein Herz. Du kennst jedes von uns. Du kennst unsere Herzen und weißt, wie wir ticken. Ich bitte, dass du uns begegnest im eigenen Unglauben und Misstrauen dir gegenüber. Und dass du das einfach auch heilst. Jesus, danke, können wir so, wie wir sind, zu dir kommen. Im Betten. Auch wenn wir das Abendmahl einnehmen. Zu dir kommen und vertrauen, du hast das für uns gemacht. Und das glauben wir, Herr. Das wollen wir annehmen. Danke dafür. Amen.